Meine Predigt an diesem Sonntag lautet: Gottes Liebe lässt uns leben. Vor etlichen Jahren hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch. Eine glücklich verheiratete Frau kam zu mir und berichtete über einen Seitensprung. Auf einer Betriebsfeier lernte sie einen Mann kennen. Sie kam sich näher, Alkohol war auch im Spiel und es kam zum Geschlechtsverkehr. Sie hat den Mann nie wieder gesehen. Er lebte in einer anderen Stadt und hatte auch nie wieder Kontakt zu ihm. Und dennoch litt sie unter dieser Affäre und fragte mich, wie sie damit umgehen soll und ob es richtig wäre, ihrem Mann diesen Seitensprung zu beichten. Was rät man in dieser Situation? Muss sie darüber mit ihrem Mann reden? Oder darf sie schweigen, weil Gott ihr vergeben hat? Ein ethisch schwieriges Thema, aber vielleicht hilft uns diese biblische Geschichte, nachzulesen in der Bibel bei Johannes 8, ab Vers 1. Dort steht: Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Diese Geschichte gehört zu meinen Lieblingstexten in der Bibel. Sie zeigt mir einen gnädigen und einen barmherzigen Gott, der das Leben und nicht die Bestrafung des Sünders möchte. Diese Geschichte ist mir Maßstab geworden in meinem Denken und in meinem Handeln im Begleiten von Menschen in der Seelsorgearbeit. Was geschieht hier? Zuerst einmal sind da die selbstgerechten Pharisäer mit einem Herzen groß wie eine Erbse. Die hohe Geistlichkeit ärgert sich an Jesus Christus vor allem daran, dass er göttliche Gebote nicht als höchste Instanz wertet, die man unbedingt einzuhalten hat. Sie ärgern sich daran, dass Jesus gesagt hat, Gottes Gebote sollen den Menschen dienen, aber nicht über ihn herrschen. Es ärgert sie, dass Jesus Gnade vor Recht stellt, denn genau das tuten sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, eben nicht. Und es ärgert sie noch mehr, dass Jesus im Einzelfall dann auch biblische Ordnungen dem Prinzip der Gnade unterstellt. Hier möchte ich einen ganz kleinen Einschub bringen. Wisst ihr, erst unter Mose ist uns das Gesetz Gottes aufgeschrieben gegeben worden. In den Jahrtausenden vor Mose gab es kein aufgeschriebenes Gesetz. Dort haben die Menschen nach ihrem Gewissen entschieden, Gott gefragt, und Gott hat in das Gewissen hineingesprochen und entsprechend haben sie gelebt. Zugegeben, es gab viel Falsches, viel Sünde, viel Mist und so weiter. Und dann hat Gott irgendwann angefangen zu sagen: So, ich teile euch meinen universalen Willen jetzt mit und lasst das aufschreiben. Aber das ist eine Richtschnur zum Leben und kein Gesetz, das unbedingt eingehalten werden muss. Das ist meine feste Überzeugung, wie ich die Bibel verstehe und auch wie ich sie auslege. Die geistliche Führung damals, Die Pharisäer und Schriftgelehrten wachten darüber, dass dem Gesetz Gottes absolute Genüge getan wird. Der Mensch war nicht wichtig, das Gesetz schon. Jesus stört da nur in ihrem Lebens- und Denkkonzept und vor allem in ihrer festgefahrenen Theologie. Und es ärgert sie natürlich, dass Jesus sie öffentlich auch noch als gesetzlich orientierte, lieblose und mit hartem Herzen ausgestattete blinde Volksverführer bezeichnet. Das untergräbt ihre Autorität. So ein Jesus muss beseitigt werden. Allerdings so, dass man sich dabei nicht die Finger schmutzig macht. Und so schmieden sie einen Plan. Und als es sich ergab, dass eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt wird, handeln sie. Es geht ihr nicht um die Frau. Auffällig ist dabei aber auch ihre Doppelmoral. Die Frau wird gedemütigt und öffentlich angeklagt. Vom Mann lesen wir nichts. Aber auf Ehebruch stand die Todesstrafe nach 5. Mose 22, 23 und 24. Gottes Gebot sagt, dass beide, die die Ehe brechen, gesteinigt werden sollen. Warum die Führer des Volkes den Mann nicht mitbrachten, bleibt ihr Geheimnis. Es zeigt uns aber auch zugleich ihre egoistische Einseitigkeit. Der Mann wird verschont, die Frau gedemütigt. Auch das verurteilt Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus hereinlegen, wie immer Jesus diesen Fall bewertet. Sie hätten Grund genug gehabt zur Anklage. Verweigert er den Vollzug der Todesstrafe, würden sie ihn anklagen, dass er Gottes Gebote missachtet. Vollzieht er sie, würden sie ihn als gnadenlosen Mörder bei den Römern anklagen. Diese Menschen leben in ihrer Gesetzlichkeit. Sie sind überheblich, mit einem harten Herzen, klein wie eine Erbse. Da ist keine Liebe für diese Frau. Da ist keine Vergebungsbereitschaft. Da ist auch keine Bereitschaft, ihre Geschichte zu hören. Vergebung und Neuausrichtung sind für sie Fremdworte. Sie sind gefangen in ihrer Tradition und vor allem in ihrer Gesetzlichkeit. Ihr Herz ist hart und in der Gegenwart dieser Menschen fangen andere Menschen an zu frieren, bekommen Beklemmung und fühlen sich schlecht oder minderwertig. Ganz anders ist Jesus Christus, der Gottessohn, voller Liebe, Gnade und Wahrheit. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er sagt aber auch, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Wenn ich lese, wie Jesus hier handelt, öffnet sich mein Herz für Gott. Was haben wir doch für einen gnädigen und barmherzigen Gott, voller Liebe zu uns Menschen. Jesus Christus geht es immer zuerst darum, eine Lösung zu suchen, die dem Menschen dient und die ihn in der Beziehung zu Gott weiterbringt. Auffällig ist, dass Jesus den Menschen dient und Gottes Gebote sind dabei ein Dienstinstrument, keine Waffen, die erschlagen. Bei Jesus gilt das Prinzip Gnade vor Recht. Und so sagt er der hohen Geistlichkeit letztlich, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist richtig. Steinigt diese Person, aber bedenkt, dass ihr als sündige Menschen nicht das Recht habt, über andere zu Gericht zu sitzen. Alleine nur Gott darf als Richter auftreten. Jesu erstes Ziel ist es, dass verletzte Menschen, die sich im Strudel der Sünde oder sündiger Folgen verirrt haben, Befreiung erleben können. Jesus möchte ihnen helfen, dass ihre Fesseln gelöst werden und sie befreit leben können. Jesus möchte ihnen die Stolpersteine, die auf ihrem Weg liegen, wegnehmen und keine hinzulegen. Und dieses Handeln muss zur Maxime im Begleiten von Menschen und vor allem in der Seelsorgearbeit werden. Jesus lässt seine Bibel, das damalige Alte Testament, zuerst einmal geschlossen im Sand liegen. Und er erschlägt die Sünderin nicht mit göttlichen Vorschriften und Geboten. Natürlich hätte er sagen können, bringt den Mann auch noch her, tut dem Gesetz Gottes Genüge, steinigt sie. Hätte er das getan, wäre er keinen Deut besser als die selbstgerechten Pharisäer. Und die Menschen würden nie begreifen, was Gottes Gnade wirklich tut und was sie ist. Jesus zeigt der verletzten und gedemütigten Seele dieser Ehebrecherin seine ganze Liebe, Verständnis und Akzeptanz. Er nimmt diese Frau, diese Sünderin, in Liebe an. Als er sie sieht, öffnet sich sein Herz für sie und er sucht nach einem Weg, wie dieser Frau geholfen werden kann. Und das ist mir so wichtig. Wenn wir Menschen sehen, die Not haben, die gesündigt haben oder die in Schwierigkeiten sind, das Erste, was passieren muss, ist, dass wir diese Menschen in Liebe annehmen können, so wie sie sind. Dass unser Herz sich für diese Menschen öffnet und wir ihnen dann helfen. Wie? Das sagt uns der Heilige Geist. Das sagt uns Gottes Wort, gar keine Frage. Aber der erste Aspekt ist nicht zu suchen, was steht in der Bibel, sondern das erste ist, mein Herz muss sich öffnen für diesen Menschen, dass ich ihn mit Liebe ansehen kann. Jesus ist Experte darin, Stolpersteine, die auf dem Weg einer Nachfolge liegen, zu beseitigen. Und Liebe zeigt sich gerade darin, dass wir diese Stolpersteine, die auf dem Weg liegen, beseitigen. Wer neue hinzulegt, handelt gesetzlich und zeigt damit, wie wenig Liebe vorhanden ist. Und dieser Stolperstein der Anklage lautet, steinigt sie. Und der Ausspruch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, ist absolut genial. Zum einen macht Jesus damit unmissverständlich deutlich klar, dass wir sündigen Menschen nicht das Recht haben, über andere zu Gericht zu sitzen. Zum anderen sagt er, dass jeder ohne Ausnahme Sünder ist. Ich auch. Damit fordert Jesus uns Christen auf, nicht zu verurteilen, sondern zu helfen. Ein Mensch, der sich irgendwo verirrt hat, benötigt liebevolle Begleitung, benötigt Seelsorge, benötigt Hilfe und vor allem ermutigenden Zuspruch. Er benötigt es, zum Thron Gottes gebracht zu werden, um dort von Gott persönlich Hilfeweisung, vielleicht auch Zurechtweisung zu erhalten. Nur wer ohne Sünde ist, darf ein Urteil sprechen. Und es steht nur Jesus Christus, dem sündlosen Gottessohn, zu. Wir sind zwar begnadigte Sünder, aber eben auch Sünder. Wo Jesu Liebe Menschenherzen erreicht, werden sie offen für göttliches Reden und Handeln. Das ist der Weg, wie wir Menschen begegnen und behandeln sollen. Jesus schafft Gottes Gebote nicht ab, aber er vermenschlicht sie. Denn Gottes Gebote sind uns als Hilfe zum Leben gegeben. Und in diesem Sinne wendet er sie auch bei der Ehebrecherin an. Ziel seiner Vergebung ist, dieser Frau eine neue Chance zum Leben zu geben. Jesus handelt nach dem Prinzip Gnade vor Recht, aber er verschließt auch nicht vor ihrem sündigen Verhalten die Augen. Und darum sagt er ihr, sündige nicht mehr. Jesus weiß, dass Vergebung nur dann lebenswirkend greift, wo wir Sünde erkennen, bekennen, umkehren und dann nach Gottes Ordnungen zu leben. Das erfordert Reaktion. Diese Geschichte kann uns nicht neutral lassen. Wir sehen, wie die Menschen sich damals abwendeten und weggingen. Die hohe Geistlichkeit, die Schaulustigen, sie alle sind ertappt. Sie begreifen, dass Gottes Gnade mit menschlichen Maßstäben nicht fassbar ist. Sie verstehen, dass Gnade vor dem Gesetz Gottes steht und auch greift. Genau das ist das Wesen der göttlichen Gnade. Und diese spricht er der Sünderin zu, gewährt ihr Vergebung, stellt ihr Leben auf einen neuen, festen Grund. Die gedemütigte Frau bleibt alleine zurück und erfährt des Herrn Liebe. Und das ist immer der erste Akt göttlicher Liebe, ist immer das Vergeben. Jesus vergibt ihr. Einfach so? Ja, einfach so. Er gewährt ihr die Chance des Neuanfangs. Der erste Schritt, den diese Frau dann zu tun hat, ist nun, Gott um Vergebung zu bitten, um dann zu erfahren, wie Gott denkt. Und dann ihr Leben auch zu ändern, Ehebruch zukünftig zu meiden. Aber wir müssen aus unseren Verfehlungen auch lernen. Diese Frau soll nicht wieder sündigen, das heißt, sie soll in einen gottgewollten Lebenswandel eintreten, der es lernt, Sünde zu hassen und Sünde zu lassen. Nicht, weil das so im göttlichen Gesetz steht, sondern weil es uns Menschen dient. Wir tun uns etwas Gutes, wenn wir falsche Wege erkennen, bekennen und sie dann nie wieder beschreiten. Gott selbst will uns dabei helfen und der Heilige Geist setzt uns in unseren Herzen die Impulse, damit ich nicht mehr zu sündigen brauche. Sünde ist immer eine Tat des Menschen, niemals von Gott gewollt oder niemals von Gott befohlen. Und darum können wir es lernen, Gott gewollt zu leben. Und dieses Lernen hört nie auf, solange wie wir auf dieser Erde sind. Übrigens, Menschen, die Vergebung erfahren haben, erleben auch Befreiung, erleben Heilung. Und es wächst eine tiefe Liebe zu dem, der Vergebung gewährt, zu Gott selbst. Und wo die Gottesbeziehung in Ordnung kommt, werden Menschen zugleich fragen, wie sie denn in den Augen Gottes richtig leben können. Und wo sie diese Lebenswege wählen, werden es Segenswege. Denn Gottes Wege führen immer zum Segen und zur persönlichen Sinnerfüllung. Fünf Dinge sind mir aus diesem Text wichtig. Das erste, erlebte Gnade setzt Gnade vor Recht als Lebensgrundhaltung. Kennzeichen gelebter Liebe ist, dass wir von der Gnade Gottes herkommen und von dieser Gnade her denken und handeln. Niemals umgekehrt. Wer umgekehrt denkt, wird lieblos und hart werden. Und ich ermutige zu dieser Lebensgrundhaltung. Sie wird nur dann wirklich greifen können, wo wir eng verbunden mit Gott leben und wo wir es ihm überlassen, Recht zu sprechen und wo wir anfangen, bedingungslos einen Menschen zu lieben. Ein zweites lerne ich. Erlebte Gnade verändert uns Christen, indem wir mit anderem gnädig umgehen. Wir Menschen dürfen nichts über zu Gericht setzen, das sagte ich schon. Jeder Christ ist zu jeder nur denkbaren Untat fähig, vergessen wir das nie. Jesus sieht in dieser sündigen Frau weit mehr als nur Sünde. Er sieht sie mit Gottes Augen. Und in dieser Frau ist so viel Liebenswertes. In dieser Frau sind Gaben und Fähigkeiten. Das sieht er zuerst. Und das möchte er freilegen. Wo Sünde vergeben ist, kann genau das zutage gefördert werden. Ein drittes ist mir wichtig. Erlebte Gnade tötet Besserwisserei, Egozentrik, Gesetzlichkeit und stellt sich in den Liebesdienst des Menschen. Wo ich die Gnade Gottes wirklich verstanden habe, wird mein Egoismus, meine Besserwisserei, meine Traditionen, meine Gesetzlichkeit sehr stark hinterfragt. Und das muss ich ablegen. Und wer das schafft, bekommt ein zutiefst demütiges Wesen voller Liebe und kann dann selbstlos im Dienst für Jesus stehen. Ein viertes lerne ich. Erlebte Gnade trägt und erträgt die Fehler des anderen. Das ist nur die logische Folge aus diesem Text. Die Fehler des anderen sind nicht meine Fehler. Nicht ich muss die Fehler des anderen ausbügeln. Aber ich muss es lernen, die Fehler des anderen zu ertragen. Warum? Weil letztendlich Christus sie trägt. Und weil das so ist, brauche ich nicht mehr besserwisserisch auftreten. Und dann letztes. Erlebte Gnade lässt im Herzen des Christen einen glühenden Backofen voller Liebe entstehen. Gerade diese Geschichte ermutigt mich, mein Herz ganz, ganz weit zu machen für Menschen, die irgendwo gestrandet sind. Unser Herz muss dieser glühende Backofen voller Liebe sein. Nur mit dieser Liebe werden wir den Menschen buchstäblich in die Gnade hineinlieben können. Und das ist unser Auftrag. Von Martin Luther stammt dieses Zitat. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Und wir dürfen uns in diesen Liebestrom mit hineinnehmen lassen. So möchte Gott durch uns wirken. Aber wo wir hart und gesetzlich sind, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, dort kann er nicht wirken. Und am Ende dieser Geschichte steht diese Frau da, befreit und erleichtert. Ja, sie hat Dinge in Ordnung zu bringen, sicherlich. Ja, sie wird vielleicht auch Hilfe brauchen und auch vielleicht Seelsorge, um das, was so schiefgelaufen ist, in ihrem Leben aufzuarbeiten. Aber sie hat Jesus an ihrer Seite und es wird gelingen. Übrigens nicht nur bei ihr, auch bei uns heute. Denn diese Geschichte steht Pate für alle jene, die irgendwo gestrandet sind. Gottes Liebe, Jesu Vergebung und seine gnädige Wiederherstellung lässt uns leben, damals wie heute. Amen.